Die Lesung ist heute aus Psalm 139, Verse 15 bis 24 und ihr könnt ihr auf den Zettel finden. Mein Gebein war dir nicht verborgen, als ich im Dunkeln gemacht wurde, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde. Noch bevor ich geboren war, sahen mich deine Augen. In deinem Buch war alles verzeichnet. Die Tage waren schon geformt, als noch keiner von ihnen da war. Mir aber, wie schwer sind mir deine Gedanken, Gott, wie gewaltig ist ihre Zahl. Wollte ich sie zählen, es wären doch mehr als der Sand. Wache ich auf, ist mein Sinn noch bei dir. Wolltest du, Gott, doch die Frevler töten? Ihr Mörder, weicht von mir! Sie sprechen von dir voller Tücke. Es erheben sich deine Feinde im Wahn. Sollte ich sie nicht hassen, Herr, die dich hassen? Sollte ich mich nicht ekeln, die sich gegen dich auflehnen? Ich hasse sie mit glühendem Hass. Und auch mir sind sie zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf ewigem Weg.
Ich durfte gestern auf einer Hochzeit spielen in Dresden im Standesamt und das Brautpaar sind zwei Filmemacher und daher mögen sie sehr gerne Filmmusik und sie haben etliche Lieder von berühmten Filmen sich ausgesucht für die Musik in der Zeremonie und im Standesamt durfte ich dann eben ein Lied von dem Film Twilight spielen und am Schluss das Thema von Flucht der Karibik. Und nach der ersten Trauung gingen wir dann quasi in den Wald, in die sächsische Schweiz und haben nochmal eine ordentliche, große Zeremonie auf dem Feld gehabt. Und da sollte ich zum Schluss das Hobbitlied aus Herr der Ringe spielen. Und das Brautpaar war, also aus lauter Euphorie hat sich das Brautpaar nicht bewegt am Ende der Zeremonie. Also es gab keinen Auszug, die standen einfach da. Und nachdem ich gespielt habe, war Stille. Und die wussten nicht weiter, ich auch nicht. Und dann hat einer aus der Gemeinde gerufen, Zugabe, Flucht der Karibik nochmals. Wie Martin gesagt hat vorhin, es geht heute um die Fluchtpsalmen oder die Rachepsalmen, wie man das immer heißen möchte. Auf Englisch sind das die Imprecatory Psalms oder die Psalms of Imprecation. Und ich soll wahrscheinlich gleich zu Beginn sagen, wenn man diese Psalmen verfilmen würde, wären die alle bestimmt FSK 16 oder 18. Also, ihr seid gewarnt, ordentlich gewarnt. Der Psalmist bringt nämlich sein Wut und sein Hass, seinen glühenden Hass auf explizite, grauenhafte Weise zum Ausdruck in diesen Psalmen. Das ist irgendwie schade, denke ich immer, dass das so ist. Gerade bei so einem wunderschönen, frommen, friedlichen Psalm wie 139. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich genau. Wunderbar sind deine Werke. Mein Gebein war dir nicht verborgen und so weiter. Das ist alles wunderbar und schön. Und dann auf einmal ganz ohne Warnung bricht David in Wut aus. Er spricht von Hass und Blut und Gewalt und fordert Gott auf, seine Feinde umzubringen. Was ist denn los mit ihm, muss ich mich fragen, wenn ich das lese. Hat er vielleicht schlecht geschlafen in der Nacht? Oder vielleicht hat er ein bisschen was Übles gegessen? Oder vielleicht hat der Redakteur der Psalmen diese Passage einfach übersehen? Was ist denn eigentlich mit liebt eurer Feinde? Was ist mit, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin? Übt David nicht genau das Gegenteil aus in solchen Psalmen? Nun, diese Passagen, diese Psalmen dürfen wir leider nicht einfach übersehen oder ignorieren. Sie sind zu zahlreich und zu deutlich und zu eindringlich. Außerdem ist, wie es in Timotheus Brief steht, jede von Gott eingegebene Schrift auch nützlich für uns. Zur Belehrung, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Also ich möchte anhand des 137. Psalms, den ich gleich vorlesen werde, vier Aspekte dieser Gattung erklären. Und in dieser Gattung, ich habe irgendwie alles zusammengeschmissen. Also sowohl Fluch als auch Hass, als auch Rache, als auch Gewalt. Also alles, was wir in den Psalmen lesen, was nicht fromm ist, heißt für mich in dieser Predigt ein Fluchpsalm oder ein Rachepsalm. Und das Ziel ist, dass wir am Ende dieser Predigt alle einen beliebigen Fluchpsalm aufschlagen können, den lesen und gut verstehen und dass der Psalm uns auch nützlich wird. Also wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr gerne Psalm 137 aufschlagen. Und ich lese jetzt aus der neuen Zürcher Bibel. Danke. Psalm 137. An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, als wir an Zion dachten. Unsere Leiern hängten wir an die Weiden im Land, denn dort verlangten, die uns gefangen hielten, Lieder von uns. Und die uns quälten, Freudengesänge. Singt uns doch Zions Lieder. Aber wie könnten wir Lieder des Herrn singen, auf fremdem Boden? Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, soll meine Rechte verdorren. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht mehr gedenke, wenn ich Jerusalem nicht erhebe über die höchste meiner Freuden. Den Tag Jerusalems, Herr, rechne den Edomitern an. Die sprachen nieder, nieder mit ihr, bis auf den Grund. Tochter Babel, der Vernichtung geweiht, wohl dem, der dir die Untat heimzahlt, die du an uns getan hast. Wohl dem, der deine Kinder packt und am Felsen zerschmettert. Lass uns jetzt kurz beten. Gott, wir danken dir für dieses Wort, für dieses schwierige Wort aus den Psalmen. Und wir bitten dich, dass du uns erlaubst, alles zu verstehen und alles zu hören, was du uns dabei sagen möchtest. Amen. Also das Erste, was wir wissen müssen über die Fluchpsalmen, die Rachepsalmen: ein Fluchpsalm ist ein Bild, nicht ein Vorbild. Man muss verstehen, dass die hebräische Sprache eine äußerst bildreiche Sprache ist. Das erleben wir heute ganz nah mit Wut und Hass und Gewalt und Rache. Aber denk zum Beispiel an das Hohelied von Salomo. Das Lied oder das Buch konnte man sehr einfach zusammenfassen: Du bist schön, ich liebe dich, ich dich auch. Aber es geht nicht so einfach. Salomo muss alles ganz detailliert beschreiben und Körperteil für Körperteil ganz lebendig und erfinderisch darstellen, um seine Liebe auszudrücken. Gerade bei den gesprochenen Sätzen der Bibel tut man sich sehr schwer, einen einzigen darunter zu finden, der nicht mit Bildern und Metaphern überfüllt ist. So sprachen halt die Israeliten. Das heißt nun, dass die für uns schockierende und übertriebene Art der Fluchpsalmen nichts Außergewöhnliches ist. In der Bibel gilt sie also als normal, insbesondere für alle Ausdrücke extremer Emotionen wie Liebe oder Hass. Nun, der Dichter eines Fluchpsalms beschreibt äußerste Pein und Not. Also er sitzt bestimmt nicht bei klarem Verstand am Schreibtisch und dichtet, sondern ich stelle mir vor, er liegt auf dem Boden wahrscheinlich und schreit und weint und schlägt sich an die Brust. Und es dauert erstmal bestimmt eine Weile, bis er überhaupt in der Lage ist, ein paar verständliche Worte zusammenzusetzen. Ich denke mir, Psalm 137 hat vielleicht auch eine Frau gedichtet. Ihre Worte bringen uns dazu, uns ihren Zustand und ihr Leid genau vorzustellen. Sie ist nämlich erst vor kurzem nach Babylon verschleppt worden. Die albtraumhafte Erinnerung an die Zerstörung Jerusalems kann sie kaum lange genug vertreiben, um abends einschlafen zu können. Sie weiß noch ganz genau, wie einige Frauen in Jerusalem während der Belagerung der Stadt ihre eigenen Kinder verzehrt haben. Sie weiß noch ganz genau, wie ihr Mann und der Rest ihrer Familie umgebracht wurden. Sie weiß nicht mehr, ob es sich überhaupt lohnt, weiter zu leben. Und in diesem Augenblick der Verzweiflung, stelle ich mir vor, kommen ein paar junge babylonische Soldaten vorbei und pfeifen und schnipsen und sagen, ei Mädel, sing uns doch so ein niedliches Zionslied vor doch mal. Man stellt sich dann leicht vor, dass diese bedrückte Frau vor Wut kocht und erwidert, oh, dass auch ihr genau das erleben müsstet, was ich alles jetzt erlebt habe. Dann erst würdet ihr sehr wohl verstehen, warum ich kein Zionslied mehr habe, sondern nur einen bitteren Fluch. Ein Fluchpsalm ist also für uns kein Vorbild, sondern ein echtes, ehrliches Bild von einem echten, ehrlichen Menschen mit lebendigen, echten Gefühlen. Es heißt also nicht unbedingt, so geh hin und tue desgleichen. Als Zweiter müssen wir verstehen, dass ein Fluch kann auch als Weissagen gelten. Also der entsetzlichste Aspekt der Fluchpsalmen ist wohl nicht ihre offensichtliche Gemeinheit, sondern die Tatsache, dass viele davon auch als Weissagen gelten. Das heißt, viele dieser Flüche geschehen auch in Wirklichkeit, wenn man weiterliest in der Bibel. Zum Beispiel die Psalmistin oder der Psalmist sagt, Tochter Babel, der Vernichtung geweiht, wohl dem, der dir die Untat heimzahlt, die du an uns getan hast. Nun, wir wissen, dass Babylon mehrmals angegriffen wurde nach der Zerstörung Jerusalems. Und manche Erzählungen davon sind unheimlich ähnlich zu dem, was man über Jerusalem liest. Eine lange Belagerung der Stadt, das Volk verzweifelt, Menschen grausam gedemütigt und getötet, die Mauer niedergerissen, die Tore zerstört. Tochter Babel, wohl dem, der dir die Untat heimzahlt, die du an uns getan hast. Das waren also keine leeren Worte. Der Psalm war nicht umsonst gedichtet. Es gibt auch zahlreiche andere Beispiele von der prophetischen Erfüllung der Fluchpsalmen, der Rachepsalmen. Zum Beispiel in Psalm 68, Vers 24 lesen wir, du sollst deine Füße baden im Blut deiner Feinde und auch deine Hunde sollen es auflecken mit ihrer Zunge. Nun, wenn ich das lese, wird mir fast übel im Bauch. Das ist so grausam und so gewaltig, was geschrieben wird. Deswegen wollte ich unbedingt darüber predigen, damit ich mich auch damit auseinandersetzen kann. Nun, Elias, der Prophet Elias, konfrontiert König Ahab mit genau diesem grausamen Bild aus dem Fluchpsalm. Nachdem Ahab seinen Nachbarn Naboth wegen seines Gartens umbringen ließ, Elias sagt zu ihm, so spricht der Herr, hast du gemordet und auch noch den Besitz übernommen? An dem Ort, wo die Hunde das Blut Naboths aufgeleckt haben, werden die Hunde auch dein Blut auflecken. Und kaum blättert man eine Seite weiter, wird dieses Wort erfüllt. Und so starb der König Achab. Und man wusch den Wagen aus am Teich von Samaria und die Hunde leckten sein Blut auf und die Huren badeten darin nach dem Wort des Herrn. Für den Propheten galt also dieser Fluchpsalm als Weissagung und er wurde auf den Punkt genau erfüllt. Dieses Thema spricht auch ein anderer Psalmist an, wenn er sagt, selbst der Grimm des Menschen muss dich preisen, Herr. Selbst menschliche Wut und Hass, die Gottes Ehre eben nicht als Ziel haben, lässt Gott in seiner Weisheit zu seinem Lob beitragen. Manchmal, indem er den Mund eines wütenden Dichters mit seinem richtenden Wort füllt. Nun, das heißt jetzt nicht, dass man Leute einfach beliebig fluchen oder verfluchen kann und dass es passieren wird. Das ist nicht der Fall. Das heißt auch, man soll keine Angst haben, falls man glaubt, jemanden vielleicht in einem Augenblick von Wut verflucht oder geflucht zu haben. Das ist nicht eins zu eins, dass das automatisch etwa erfüllt wird von Gott, alles, was wir in Wut aussprechen. Es steht nämlich in den Sprüchen, Kapitel 26, Vers 2, wie ein Sperling davonflattert und eine Schwalbe wegflieht, so ist ein unverdienter Fluch. Er trifft nicht ein. Also keine Angst haben, ein unverdienter Fluch trifft einfach nicht ein. Also ein Fluchpsalm ist ein Bild, nicht ein Vorbild für uns. Ein Fluchpsalm kann auch als Weissagung gelesen und verstanden werden. Als drittes, ein Fluchpsalm, ein Rachepsalm ist ein zweischneidiges Schwert. Nun, in dem Psalm, den ich vorhin gelesen habe, 137, ist der Fluch am Schluss so auffällig, dass wir die Zeilen davor sehr leicht übersehen. Da, wo es steht, wenn ich dich vergesse, Jerusalem, soll meine Rechte verdorren. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht mehr gedenke, wenn ich Jerusalem nicht erhebe über die höchste meiner Freuden. Der Psalmist oder die Psalmisten ist genau so streng mit sich selbst wie mit den paar babylonischen Soldaten. Sie spricht auch eine Art Fluch über sich selbst, der für mich als Kapellmeister besonders entsetzlich ist. So soll meine rechte Hand verdorren. Sie ist keine Pharisäer, der die Sünde und Bosheit der Welt von ferne betrachtet und beurteilt. Nein, sie erkennt ganz genau, dass auch sie in der Lage ist, gottlos zu handeln. In diesem Fall bedeutet das, Jerusalem zu vergessen. Nun, Jerusalem ist hier nicht nur eine Stadt oder ein Ort. Jerusalem bedeutet auch die Gegenwart Gottes. Jerusalem nicht vergessen heißt eben die Nähe Gottes nicht vergessen im fernen Land. Jerusalem erheben über die höchste meiner Freuden heißt die Freude Gottes über alles andere schätzen. Das ist eben die Freude, die man erst recht dann in Fülle erlebt, wenn die ganze Welt um uns herum zusammenbricht. Die Freude, die trotz jeder schrecklichen Katastrophe noch besteht. Nun, das zweischneidige Schwert der Fluchpsalmen sieht man auch zum Beispiel in der heutigen Lesung aus Psalm 139. David sagt in der Passage, ach, dass du Gott die töten würdest, die sich dir widersetzen. Ich hasse sie mit äußerstem Hass, mit glühendem Hass hasse ich sie. Aber wenn wir weiterlesen, gleich danach schneidet das Schwert in die andere Richtung. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf ewigem Weg. David weiß, dass sein Herz genauso trügerisch ist wie die Herzen seiner Feinde. Er ist nicht jenseits von menschlicher Schwäche und er erkennt das eben während seines Wutausbruchs. Ich kann großartig leidenschaftlich über meinen Hass für die Gottlosen sprechen, aber handele ich selbst manchmal genauso gottlos und ungerecht wie sie? Bin ich auch in der Lage, Mord zu begehen? Gottes Namen zu missbrauchen, mich dem Allmächtigen gar zu widersetzen. Also ein Fluchpsalm ist ein Bild, ein Fluchpsalm kann als Weissagung gelesen werden und ein Fluchpsalm ist auch ein zweischneidiges Schwert. Das schneidet in Richtung Feinde und das schneidet auch in unsere Richtung. Als viertes, ein Fluchpsalm, also in einem Fluchpsalm steckt auch, was ich nenne, eine heimliche Mission. Und hier wird es ein bisschen heiterer. Das heißt, Gott kann einen menschlichen Fluch in eine Weissagung verwandeln und er kann ihn auch benutzen, um die Bekehrung eines gottlosen Menschen zu bewirken. Sogar die Bekehrung einer ganzen Gesellschaft. Denkt einmal an Jona. Für die Leute in Ninive hatte er überhaupt nichts Nettes zu sagen. Noch 40 Tage, hat er gerufen, dann ist Ninive zerstört. Und als er durch diese riesige Stadt gegangen ist, hat er seine Aussage ganz bestimmt mit vielen anderen fluchtpsalmartigen und grausamen, schrecklichen Worten ergänzt. So stelle ich mir das mindestens vor. Von Gnade und Glaube und Gott ist die Liebe war eben nicht die Rede in dem Augenblick. Gott hat jedoch mit einer harten, gewaltigen Botschaft, mit einem Fluch, die Bekehrung der ganzen Stadt vollbracht. Das ist eben die heimliche Mission der Fluchpsalmen. Gott kann sie verwenden, um etwa hinter den Kulissen Menschen zum Glauben zu bringen. Den deutlichsten Ausdruck davon finden wir in einem anderen Psalm, nämlich Psalm 83, wo es steht, der Psalmist spricht von seinen Feinden und er sagt zu Gott, erfülle ihr Angesicht mit Schmach, dass sie deinen Namen suchen, Herr. Zuerst ein Fluch, erfülle ihr Angesicht mit Schmach und dann gleich das Ziel dessen, dass sie deinen Namen suchen, Herr, und finden, dass sie zum Glauben gebracht werden, dass sie Gnade erleben können. Wenn gottlose Menschen nicht einmal erkennen, dass sie auf falschem Wege wandeln, werden sie ja nie umkehren. Wozu? Es geht mir ja gut. Ich genieße doch mein Leben ohne Gott und da oben merkt es überhaupt gar keiner. Ein Fluchpsalm aber lässt solche Menschen weiche Knie bekommen und erneut über ihr Leben und ihre Beziehung zu Gott eben nachdenken. Nun, ich habe vorhin von Achab gesprochen, wie Elias ihn quasi geflucht hat und wie dieser Fluch ein paar Seiten später erfüllt wird. Aber das, dazwischen passiert was sehr Spannendes. Und zwar, Elias flucht weiter. Also er spricht nicht nur von dem Tod Achabs, aber er sagt auch, deine Frau wird sterben und alle deine Söhne werden auch getötet werden. Also deine Linie wird gleich nicht mehr da sein. Und dann gibt's was, was wir eben nicht erwarten. Ich lese jetzt aus dem ersten Könige. Als aber Achab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete und schlief im Sacktuch und ging still einher. Da erging das Wort des Herrn an Elias, den Tisbiter, folgendermaßen. Hast du nicht gesehen, wie sich Achab vor mir demütigt? Weil er sich nun vor mir demütigt, will ich das Unheil nicht zu seinen Lebzeiten hereinbrechen lassen. Unglaublich. Ich spreche jetzt von dem Allerbösesten von den Königen von Israel. Und er macht Buße. Und er bereut das, was er getan hat. Und in dem Augenblick lässt Gott sogar von diesem Fluch nach. Und das heißt, ein Fluchpsalm oder ein Fluch ist nie das letzte Wort. Es ist nie Fluch, Punkt und fertig. Es gibt immer Zeit für Bekehrung, für Buße, für Reue. Es gibt immer Zeit und immer Platz, dass die Menschen sagen können, das, was Gott zu mir gesagt hat, will ich nicht erleben. Ich bin doch auf falschem Wege. Ich bereue das. Ich kehre jetzt um. Also nach dem Fluch gibt es immer Platz für Umkehrung, für Bekehrung. Also wir haben gesehen, ein Fluchpsalm ist ein Bild, nicht ein Vorbild. Der kann auch als Weissagung gelten. Der ist ein zweischneidiges Schwert, schneidet so und auch so. Und ein Fluchpsalm hat auch immer eine heimliche, eine versteckte Mission, wie Gott Leute zum Glauben bringt. Nun zum Schluss habe ich ein paar Anregungen für uns, wie wir diese Psalmen eben ausleben oder ausüben können. Ich habe eben vorhin gesagt, es heißt nicht, so geh hin und tue desgleichen, aber die Fluchpsalmen regen uns doch an, Gott unsere dunkelsten Gefühle mitzuteilen und nichts vor ihm zu verbergen. Es ist ja fast immer das allererste Kennzeichen der Sünde, dass wir uns verstecken wollen. Denkt an den Sündenfall im ersten Buch Mose. Adam und Eva haben sich zuerst voneinander versteckt, indem sie Feigenblätter zusammengeflochten haben. Und dann gleich haben sie sich unter den Bäumen des Gartens vor Gott versteckt. Die Sünde führt uns immer dazu, uns zu verstecken voneinander und von Gott. Und die Sünde gärt im finsteren Versteck. Sie wird immer stärker und noch fauler und dann noch schwieriger loszuwerden. Wut verwandelt sich in Bitterkeit, Hass in Gewalt, Lust in Zügellosigkeit. Und das findet alles in den dunklen Ecken unseres Herzens statt, wenn wir unsere Gefühle und Gedanken vor Gott verbergen und verstecken. Wir Christen sind ja sehr begabt, wenn es sich um offene Buße handelt. Wir lügen leiser, aber wir bekennen es dann laut und gemeinsam. Wir pflegen unsere Gier und unseren Neid in unseren Herzen, aber dann sagen wir gemeinsam jeden Sonntag, barmherziger Gott, wir bekennen, dass wir vor dir schuldig geworden sind. Aber wie wäre es, wenn wir unsere Sünde, unsere bösartigen Gefühle erst nicht verstecken würden vor Gott? Das ist ja sowieso ein offensichtlicher Selbstbetrug. Gott sieht ja alles. Wir haben das in dem Psalm, in der Lesung gelesen. Mein Gebein war dir nicht verborgen, als ich im Dunkeln gemacht wurde. Noch bevor ich geboren war, sahen mich deine Augen. Also wir können von Geburt an, schon vor der Geburt, nichts vor Gott verbergen, nichts von Gott verstecken. Er liest unsere Gedanken so klar und einfach, als wären sie etwa fettgedruckte Schlagzeilen in der Zeitung. Wir können uns vor ihm einfach nicht verstecken. Kein Geschöpf ist verborgen vor ihm, sondern alles ist nackt und bloß vor seinen Augen. Wie wäre es denn, wenn wir dies ausleben würden? Wie wäre es denn, wie würde es denn aussehen, wenn wir vor Gott nichts mehr verbergen würden? Nun, wir haben im Anschluss eine Taufe und die Taufe heißt nicht als sündiger Mensch reingehen und dann als perfekter Mensch wieder rauskommen. Das heißt nicht, dass man bösartige Gedanken und Gefühle hat vor der Taufe und dann nach der Taufe irgendwie nur, Friede, Freude, Eierkuchen, ist das richtig? Ja, was das aber heißt, ist, dass wir nicht mehr unsere Gedanken und Gefühle verbergen müssen und verstecken müssen. Das heißt, nach der Taufe, dass man einen Gott hat und einen Gott kennenlernen kann, vor dem man nichts verbergen kann und mit dem man alles mitteilen kann. Alles. Und meine Anregung für uns ist folgendes, für eine Woche auszuprobieren. Jedes Mal, wenn du anfängst, einen inneren Fluch zu dichten oder einen inneren Rachepsalm zu schreiben, hebe deine Augen auf und füge den Namen Gottes hinzu. Ich bin doch so böse, ich könnte ihn gleich umbringen. Gott. Ach, sie nervt mich wirklich bis zum Geht nicht mehr, wenn sie dies und jenes sagt. Herr, ich fühle mich so stark zu dieser Person angezogen, die aber einem anderen gehört. Jesus. Ich mache das tatsächlich selbst seit einer Weile und ich merke in meinem eigenen Herzen, in meinen eigenen Gedanken, wie alles sich dann ändert langsam. Also das Erste, was ich gemerkt habe bei mir, ist, dass ich doppelt so oft mit Gott spreche. Also wenn ich mir erlaube, Gott meinen bösen Gedanken und meinen sündigen Gedanken mitzuteilen, dann spreche ich eben viel öfter mit Gott. Und das Zweite, was ich gemerkt habe, ist, dass die Sünde irgendwie keine Wurzel mehr schlagen kann, weil ich gerade bete mit Gott. Wie kann die Sünde sich entwickeln, wenn ich gerade mit Gott bete? Das ist unmöglich. Und das Dritte, was ich gemerkt habe, ist, dass ich eben keine Scham mehr empfinde. Also Scham kommt, wenn man sündigt oder wenn man sündigen möchte und dann das versteckt und für sich behält. Und in diesem finsteren Versteck kann die Sünde immer sich entwickeln und wachsen und noch stärker werden und noch fauler. Und dann hat man Scham. Und das ist einem peinlich und man will nicht, dass es so ist, aber man schämt sich so sehr. Aber wenn man sofort diese Gefühle mit Gott mitteilt, dann empfindet man eben keine Scham mehr. Im Lichte Gottes haben eben solche Gefühle keine Chance mehr zu gären. Sie können keine Wurzeln mehr schlagen und sich in unseren Herzen festsetzen. Also meine Anregung ist eben, warte nicht bis zum Bußgebet am Sonntag im Gottesdienst, um Gott deine Gedanken und Gefühle mitzuteilen. Warte nicht einmal, bis die Gedanken gereift sind und sich in Sünde verwandelt haben, sondern wir können gleich sagen, ich bekenne vor dir, mein Gott, so bin ich jetzt, in diesem Moment, in diesem Augenblick. So fühle ich mich jetzt. So denke ich heute Nachmittag, heute Abend. So denke ich jetzt früh am Morgen beim Aufstehen. Ich stelle alles, was in mir ist, jedes schöne Gedicht sowie jeden grausamen Fluch ins Licht deines Angesichts. Lass dein Licht leuchten über mir. Amen.